Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe-Info vom Montag, dem 21. Februar, heute mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus. Noch immer sind Hitlergruß und Hakenkreuz in der Schweiz erlaubt.
Diese Symbole stehen für Hass und Vernichtung. Sie sind für jeden und auch zweifellos identifizierbar. Und deshalb sehen wir keinen Grund, diese Symbole überhaupt zu verwenden.
Eine Petition fordert das Parlament nun auf, Nazi-Symbolik zu verbieten. Dann, 2 Jahre nach dem rechtsterroristischen Anschlag von Hanau in Deutschland, wir fragen, wie es den Angehörigen und Überlebenden heute geht.
Der Anschlag wird verstanden als ein Angriff auf eine bestimmte Community und das wirkt sich auf das Sicherheitsgefühl einer gesamten Community aus. Also Menschen, die von Rassismus betroffen sind, haben dadurch auch einen anderen Bezug zum 19.02., zu dem, was in Hanau passiert ist.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Swiss Secrets wirft ein Schlaglicht auf die dunklen Machenschaften der Schweizer Grossbank Credit Suisse. Bis weit ins vergangene Jahrzehnt soll die CS Reichtümer sicher verwahrt haben von Autokraten, Kriminellen und mutmaßlichen Kriegsverbrechern. Das berichtet das Netzwerk Organized Crime and Corruption Reporting Project. Grundlage sind interne Daten der Bank zu über 30.000 KundInnen weltweit, die der Süddeutschen Zeitung zugespielt worden sind. Unter den zwielichtigen Gestalten sind unter anderem Kasachstans Ex-Präsident Nursultan Nazarbayev, König Abdullah II. Von Jordanien, verurteilte internationale Kokainhändler, Menschenhändler, Mörder und korruptionsverdächtige Kardinäle. Die Credit Suisse weist die Vorwürfe entschieden zurück, die Sachverhalte seien unvollständig und selektiv und überwiegend historisch bedingt. Gemäß Schweizer Recht dürften Banken keine Gelder annehmen, die aus kriminellen Geschäften stammen könnten. Die Swiss Secrets legen den Verdacht nahe, dass sich die Credit Suisse jahrelang nicht immer an diese Vorgaben gehalten hat. Brian K. schlägt zurück. Die Rechtsanwälte von Brian K. haben heute bekannt gegeben, Strafanzeige einzureichen. Sie fordern, dass der Verdacht auf Folter und unmenschliche Behandlung von unabhängiger Stelle untersucht wird und Brian K. unverzüglich freigelassen wird. Er sei zum Opfer geworden von Justiz- und Behördenversagen, strukturellem Rassismus, aggressiven Medienkampagnen und wiederholten Menschenrechtsverletzungen. Über 1000 Tage war er in Isolationshaft. Mit der Strafanzeige fordern die Rechtsanwälte die Untersuchung dieser vielen im Raum stehenden Vorwürfe. Die Schweizer Armee hat noch nie so viele Frauen rekrutiert wie letztes Jahr. Gemäss Mitteilung haben sich über 700 Frauen beworben, knapp 550 wurde eine Aufgabe bei der Armee zugeteilt. Das ist ein Plus von 63% gegenüber dem Vorjahr. Der Bau der Grenzmauer hat begonnen zwischen der Dominikanischen Republik und Haiti. Die zwei Staaten teilen sich eine Karibikinsel. Die 4 Meter hohe Grenzmauer wird mit 70 Wachtürmen ausgestattet. Zudem sollen Gesichtserkennungssoftware und Drohnen die Grenze sichern. Die Grenzanlage kostet rund 30 Millionen US-Dollar. Hauptziel ist, HaitianerInnen die Flucht ins wohlhabende Nachbarland zu verwehren. Der Krisenstaat Haiti kämpft seit Jahren mit politischem Chaos gegen Armut und Naturkatastrophen. Gemäß Medienberichten ist der Präsident der Dominikanischen Republik der Auffassung, die Mauer sei für beide Seiten von Nutzen. Sie werde den Waren- und Waffenschmuggel eindämmen und zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität beitragen. Damit zum Wetter. Morgen Dienstag gibt's am Morgen noch ein paar Regentropfen. Danach sollte sich trotz Wolkenfeldern weitgehend die Sonne zeigen bei 10 Grad. Und so bleibt es auch am Mittwoch sonnig mit einzelnen Wolkenfeldern bei 11 Grad.
Rabe Info.
Es braucht ein Verbot von Nazi-Symbolen. Das forderten letzten Herbst gleich drei NationalrätInnen im Rat. Symbole wie Hitlergruß oder Hakenkreuz sollen strafrechtlich verfolgt werden. Der Bundesrat lehnt ein solches Verbot ab. Er sei überzeugt, dass Prävention besser geeignet sei im Kampf gegen Rechtsextremismus, schreibt er kürzlich in seiner Antwort auf eine der Motionen. Nach dem Nein vom Bundesrat hat nun die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus GRA nachgehakt und eine Petition lanciert für ein Verbot von Nazi-Symbolen. Katrin Hiss fragte Stiftungspräsident Pascal Perne, warum Hakenkreuz und Hitlergruß verboten werden sollen.
Diese Symbole stehen für Hass und Vernichtung, für das dunkelste Kapitel der Menschheitsgeschichte. Sie sind für jeden und auch zweifellos identifizierbar. Und deshalb sehen wir eben auch so im Geschichtsunterricht keinen Grund, diese Symbole überhaupt zu verwenden.
Beispielsweise in Deutschland und in Österreich ist Nazi-Symbolik seit Jahrzehnten verboten. Was vermuten Sie, sind die Gründe, dass jegliche solche Bestrebungen in der Schweiz bis anhin scheiterten?
Gut, ich glaube, einerseits haben diese Länder eine ganz andere Geschichte. Ich meine, die Schweiz war ja ein neutraler Staat und keine nationalsozialistische Diktatur. Das ist sicher mal das eine. Das andere ist, dass, denke ich, in der Schweiz die Meinungsäußerungsfreiheit generell und im Zweifel sehr hoch gehalten wird. Und das ist eine gute Sache. Aus unserer Sicht ist es eben eine gute Sache, solange es nicht auf Kosten gewisser Bevölkerungsgruppen geht.
Es gab bereits mehrere solche Vorstöße. 2009 wurde ein entsprechender solcher Vorstoß aber beispielsweise abgelehnt, weil, Zitat, eine klare Definition von Symbolen schwierig sei. Können Sie diese Bedenken irgendwie entkräften?
Ja, ich denke, es ist Aufgabe der Politik, die Definition am Schluss vorzunehmen. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass ganz klar abgegrenzt ist, was verboten ist und was nicht, und dass auch die Liste der Symbole kurz gehalten wird. Wenn man aber so vorgeht, dann ist es überhaupt nicht schwierig. Und wir denken, gerade beim Fokus auf Nazi-Symbole sollte es überhaupt kein Problem sein, die entsprechenden Symbole ganz klar zu definieren.
Was beobachten Sie von der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus GRA? Hat sich die Verwendung solcher Symbolik in den letzten Jahren und Jahrzehnten gehäuft?
Grundsätzlich denken wir, dass mit zunehmendem zeitlichen Abstand zu den damaligen Ereignissen die Sensibilität ganz generell abnimmt und entsprechend auch die Hemmschwelle, wenn es um die Verwendung solcher Symbole geht. Somit ja, wir denken, man sieht leider solche Symbole öfter als früher. Und ein Beispiel sind beispielsweise eben diese Demonstrationen gegen die Pandemiemaßnahmen, an denen eben regelmäßig Leute zu sehen waren, die dann solche Nazi-Symbole verwendet haben, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Und das ist dermaßen absurd, dass wir eben der Meinung sind, man sollte diese Symbole jetzt verbieten.
Der Bundesrat widerspricht ja hier. Er hat in einer Stellungnahme geschrieben, dass Prävention besser geeignet sei, um gegen die Verwendung von nationalsozialistischen Symbolen vorzugehen. Was sagen Sie zu dieser Begründung?
Wir denken, natürlich ist Prävention gut. Das ist auch die Arbeit unserer Stiftung zum großen Teil. Nur ist das natürlich eine leere Floskel. Was heißt es dann konkret? Ich meine, einerseits werden die Budgets, die der Bund spricht, laufend gestrichen für solche Projekte. Und andererseits hören wir zum Beispiel von Lehrpersonen, dass in den Lehrplänen immer weniger Zeit zu diesem wichtigen Thema bleibt. Also insofern, natürlich, Prävention ist wichtig, aber da würden wir einfach dann auch verlangen, dass die Verwaltung präzisiert, was genau damit gemeint wird.
Pascal Perne ist Präsident des Stiftungsrates der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus GRA. Letzte Woche hat die GRA eine Petition lanciert mit der Forderung, Nazi-Symbolik zu verbieten. Zu finden ist die auf Campax. Einen Link dazu findet ihr bei uns unter rabe.ch/info. 2 Jahre ist es her seit dem rechtsterroristischen Attentat in Hanau in Deutschland. Wie geht es den Überlebenden und den Angehörigen? Bevor wir uns dieser Frage widmen, gibt's hier ZSK mit Antifaschista.
Rabe Info.
Hanau, eine Stadt im deutschen Bundesland Hessen, wenig größer als Winterthur. Seit 2 Jahren ist der Name Hanau auch ein Symbol für Rechtsterror. Damals, am 19. Februar 2020, ermordete ein Täter aus rassistischen Motiven 10 Menschen. Mindestens 5 weitere Personen wurden verletzt. Radio Korax in Halle blickt zurück.
Wir wollen nun auf die Ereignisse des rassistischen und rechtsterroristischen Anschlags von Hanau blicken. Dazu soll der Tatablauf beleuchtet werden. Das ist insofern problematisch, da die Erzählung der Tat einem Fokus auf den Täter nahe kommt. Ich möchte hier kein täterzentriertes Narrativ bedienen, sondern das Wissen über den genauen Ablauf der Tat stärken. Wenn du das nicht hören willst oder kannst, hast du nun die Möglichkeit auszuschalten. Das Attentat in Hanau beginnt am Heumarkt in der Innenstadt von Hanau. Gegen 21.50 Uhr betritt der deutsche Täter die Bar La Vautre. Dort erschießt er Karlojan Welkow, der in der Bar arbeitet. Als der Täter die Bar verlässt, erschießt er auf offener Straße Fatih Saracoglu. Im Anschluss betritt der Täter die Shisha-Bar Midnight in der Krämerstraße. Dort erschießt er Sedat Gürbüz, Inhaber des Midnight. Die Schusswaffen, mit denen der Täter Menschen ermordet, befinden sich in seinem legalen Besitz. Im Anschluss flieht der Täter vom Tatort und fährt in den Stadtteil Kesselstadt. Gegen 22 Uhr erreicht er den Kurt-Schumacher-Platz in Hanau-Kesselstadt. Er wird verfolgt von Willi Viorel Paun. Dieser versucht mit dem Auto den Täter zu verfolgen, um ihn zu stoppen. Willi Viorel Paun ruft mehrfach vergeblich den Notruf an. Auf einem Parkplatz erschießt der Täter Willi Viorel Paun. Nach Polizeiangaben erhält die Polizei gegen 21.58 Uhr Kenntnisse von den Schüssen. Einsatzkräfte treffen nach 2 Minuten am Tatort ein und versorgen die Verwundeten. Die Fahndung nach dem Täter beginnt. Gegen 22 Uhr stürmt der Täter in das Lokal Arena Bar und Café. An die Arena Bar ist ein Kiosk angeschlossen. Im Kiosk ermordet der Täter zunächst Gökhan Gültekin, Mercedes Kirpatsch und Ferhat Unvar. Im Bereich der Bar ermordet er Said Nisar Hashimi und Hamza Kurtovic. Gegen kurz nach 10 erreichen weitere Notrufe die Polizei, diesmal vom Tatort in der Arena Bar. Die Einsatzkräfte treffen wenige Minuten später ein. Der Befehl lautet, sie sollen den Täter festnehmen oder erschießen. Der Täter hat den Tatort Arena Bar aber bereits verlassen. Gegen 22.50 Uhr gelingt es der Polizei, das Wohnhaus des Täters zu finden. Zeugen hatten den PKW des Täters beschrieben. Die Polizei hatte den PKW dann in der Nähe des Wohnhauses gefunden. Die Polizei beginnt mit Zivilpolizisten das Wohnhaus zu überprüfen. Medien beginnen über das Attentat zu berichten. Dabei wird zumeist von einer Schießerei gesprochen. Gegen 00:30 Uhr nachts veröffentlicht das Polizeipräsidium Südosthessen eine Pressemitteilung. Dabei wird ebenfalls von einer Schießerei gesprochen. Todesfälle werden noch keine genannt, obwohl bereits mehrere der Opfer direkt am Tatort gestorben sind. Die Polizei spricht von Schwerverletzten, sie fahne noch nach dem Täter. Die Bild-Zeitung beginnt zu dieser Uhrzeit im Internet mit einer Live-Sendung. Dabei wird das Narrativ verbreitet, dass es sich um Gangkriminalität handeln könne. Ein rechtsterroristischer, rassistischer Hintergrund des Anschlags wird für unwahrscheinlich gehalten. Gegen kurz vor 1 Uhr nachts meldet das Polizeipräsidium Südosthessen eine neue Pressemitteilung. Darin werden 8 Tote des Anschlags gemeldet. Gegen 3 Uhr nachts gelingt es einem Sondereinsatzkommando, in die Wohnung des Täters einzudringen. Dort werden die Leichen des Täters und seiner Mutter gefunden. Der Täter hatte seine Mutter ebenfalls ermordet. Gegen 6 Uhr morgens informiert das Polizeipräsidium Südosthessen über den Fund der Leiche des Täters. Gegen 19:30 Uhr morgens wird bekannt, dass es ein Bekennerschreiben des Täters und ein öffentlich zugängliches Video im Internet gibt. Der Clip zeigt den Täter. Dieser teilt Verschwörungsmythen und rechte, sozialdarwinistische Ideologien. Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe teilt mit, dass sie bereits nachts die Ermittlungen übernommen habe. Damit wird deutlich, dass ein Terroranschlag nicht ausgeschlossen wird. Gegen 21:30 Uhr morgens bestätigt der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU den Terrorverdacht und legt einen rechtsterroristischen Hintergrund der Tat nahe. Nach der Tat bleiben viele Fragen offen. Viele Fragen tauchen erst durch den Untersuchungsausschuss auf. Manche Dinge kommen erst durch Recherchen der Initiative 19. Februar ans Licht. Warum war der Notruf in der Tatnacht nicht besetzt? Wieso besaß der Täter Waffen, obwohl er bereits vor der Tat auffällig war? Welche Rolle spielt der Vater des Täters? Hätte die Tat verhindert werden können? Wir haben gesprochen mit Nora Tschergui. Sie ist Beraterin bei Response e.V. Response e.V. berät Angehörige der Opfer und Überlebende des rassistischen und rechtsterroristischen Anschlags von Hanau. Nora Tschergui erklärt, warum die Beratungsarbeit bis heute anhält.
Der Betroffenenkreis ist ja auch so gesehen viel größer und geht über die Angehörigen und Überlebenden hinaus. Es gibt Augenzeuginnen, Ersthelferinnen, Freundinnen von getöteten Partner und Partnerinnen. Und im Grunde ist auch eine gesamte Community betroffen, denn diese Tat war eine Botschaftstat, die sich zielgerichtet hat an eine bestimmte Gruppe von Menschen, die hier in Deutschland immer wieder als anders markiert werden. Und Hanau macht was mit Menschen, die allgemein Rassismuserfahrungen erlebt haben, weil der Anschlag wird verstanden als ein Angriff auf eine bestimmte Community und das wirkt sich auf das Sicherheitsgefühl einer gesamten Community aus. Also Menschen, die von Rassismus betroffen sind, haben dadurch auch einen anderen Bezug zum 19.02., zu dem, was in Hanau passiert ist.
Wie Nora Tschergui erklärt, sind die Aspekte der Beratungsarbeit der Angehörigen vielschichtig und komplex. Ein Teil davon bildet das Verhalten der Polizeikräfte und Behörden in den Tagen nach der Tatnacht. Nora Tschergui spricht darüber, wie mit den Angehörigen der Opfer im Nachgang der Tat umgegangen wurde.
Angehörige und andere betroffene Überlebende wurden nicht angemessen informiert. Sie wurden zeitweise auch einfach im Dunkeln gelassen. Sie durften ihre Kinder erst sehen, nachdem sie obduziert worden sind. Und allgemein die ganze Sache mit der Obduktion lässt sehr viele Fragen offen. Cetin Gültekin, Bruder von Gökhan Gültekin, hat das in seiner Anhörung auch sehr deutlich gemacht, wie für ihn die ganze Sache der Obduktion war. Er sagte, in der Tatnacht bei den Obduktionen und in den Tagen danach wurden wir wie rechtlose Objekte der staatlichen Ermittlung behandelt. Und das war wie ein zweiter Anschlag für mich. Und ich finde, das macht unglaublich sichtbar, was es heißt, dass man nach der einen Gewalterfahrung nochmal Momente von Gewalt spürt. Das ist diese Gewalt nach der Gewalt, die Betroffene nach einem rassistischen Vorfall erleben. Und woran es an dem Tag und in den Tagen danach zusätzlich gemangelt hat, war eine gute und angemessene psychosoziale Notversorgung, die die immense Belastung der Betroffenen, die gerade einen geliebten Menschen verloren haben oder die diese Tat miterlebt haben, gut auffängt.
Durch den Untersuchungsausschuss wurde ebenso thematisiert, dass es im Nachgang der Tat zu sogenannten Gefährderansprachen gekommen ist. Einige der Angehörigen der Opfer wurden von der Polizei befragt. Sie wurden unter Generalverdacht gestellt, eine Verantwortung für die Tat zu tragen. Der Vater des Täters, der selbst rassistische Inhalte verbreitete, blieb dabei unbehelligt.
Im Grunde wurde die Gefahr bei den Betroffenen gesehen, bei den Angehörigen, als dass die Gefahr bei dem Vater des Täters gesehen worden ist.
Das Behördenversagen wurde wiederholt von der Initiative 19. Februar thematisiert. Die Initiative hat konkrete Forderungen: Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen. Ebenso soll ein Erinnern an die Opfer nicht nur einmal im Jahr am Jahrestag des Anschlags stattfinden. Ein weiterer Punkt ist die Sensibilität mit den Angehörigen der Opfer, die Raum für deren Trauer lassen soll. Nora Cergi von der Beratungsstelle Response e.V. erklärt die Kritik der Angehörigen der Opfer.
Die Kritik an Behörden, Polizei und Justiz, also auch das wurde im Untersuchungsausschuss von den Angehörigen sehr klar benannt. Wir würden uns konkrete Veränderungen wünschen. Wir würden uns auch wünschen, dass Behörden traumasensibel und rassismussensibel arbeiten. Insgesamt wünschen wir uns auch, dass der Frage nachgegangen wird, welche gesellschaftlichen und institutionellen Bedingungen haben diese Tat möglich gemacht. Und da diese Strukturen dann nachhaltig zu ändern, sodass so etwas wie Hanau nicht noch einmal passiert.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute. Wir hören uns morgen wieder um 11 Uhr. Dann widmen wir uns unter anderem dem budgetlosen Könitz. Was heißt das konkret für eine Gemeindeverwaltung, wenn sie über Monate auf Sparflamme laufen muss? Beigetragen zur heutigen Sendung haben Katrin Hiss und Radio Korax in Halle. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmer Aldi, wünscht einen schönen Tag. Bleibt dran, bleibt gesund.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.